ARD Sounds.
Unter 35 Wachleitern bin halt nur ich als Frau da, das sieht man. Also ich habe mich selber gewundert, dass ich es tatsächlich geschafft habe. Und ich bin auch schon stolz drauf. Ist auch wirklich so.
Beatrice Wrenger ist die erste Frau in der Geschichte der Berliner Feuerwehr, die eine Wache leitet. Und das, obwohl die Institution in diesem Jahr schon ihr 175. Jubiläum feiert. Ihr Weg dahin war schwer, denn es gibt immer noch kaum Frauen in dem Beruf.
Da gab es halt wirklich auch Kolleginnen, die haben grundsätzlich nicht mit mir gesprochen.
Beatrice leitet nicht nur Einsätze, sondern führt in ihrem Team rund 100 Männer. Selbstverständlich war das am Anfang nicht. Sie musste mit Gegenwind klarkommen, sich harte Sprüche anhören.
Wenn du jetzt meinst, hier als Frau Fuß zu fassen, also die Frauen können das nicht. Also es ist einfach ein Männerberuf, Punkt. Ihr habt hier nichts zu suchen.
Ich bin Martina Reuter und das hier ist Deep Doku. Ich begleite Beatrice Wrenger einen Tag lang bei ihren Einsätzen in Berlin und frage mich, wie kann man sich in so einem System durchsetzen? Ein Bereich, der seit Jahrhunderten von Männern dominiert wird. Wie kommt man als Frau nach oben und wie hält man sich dann da? Wir sitzen in einem Büro im ersten Stock der Feuerwache in Spandau, etwas abseits vom Rest der Wache. Beatrice trägt ihre dunkelblaue Dienstkleidung, einen Fleece-Pullover und eine Hose. Dann piept es.
LFM hat einen Alarm. LFM hat einen Alarm. LFM hat einen Alarm. LFM hat einen Alarm.
Das ist ein bisschen größer jetzt.
Als der Alarm kommt, schaut sie gelassen auf ihren Melder. Sie nickt mir kurz zu. Beatrice zieht sich ihre Schutzkleidung an. Hose, Jacke, Stiefel, Helm. Es geht schnell. In wenigen Sekunden ist sie bereit.
Ich bin aufgeregter als du.
Auch ich bin seit einigen Jahren Feuerwehrfrau bei der Freiwilligen Feuerwehr in Brandenburg. Wir sind eine kleine Einheit. In 8 Jahren war ich bei 6 Einsätzen. Routine entsteht für mich kaum, auch wenn wir regelmäßig üben. Heute ist es deshalb besonders aufregend für mich.
Das ist vermutlich die U-Bahnhof oder die hier irgendwie. Ah. Ja, das ist auf jeden Fall Öffentlichkeit. Da muss man tun. Also kann sein, dass die Polizei ein bisschen aggressiv wird oder also wegbrüllen und dann ansonsten dich bei Andi irgendwie aufhalten darf. Da kannst du auch die ganzen Funksprüche erinnern.
Andi fährt das Einsatzleitfahrzeug. Zu ihm steigen wir ein. Beatrice setzt sich nach vorne, ich sitze hinten. Vor mir ein Tisch mit Funktechnik und Monitoren. Eine mobile Kommandozentrale.
Bist du nervös jetzt?
Nee.
Als wir am Bahnhof Spandau ankommen, stehen da schon mehrere Löschfahrzeuge mit Blaulicht. Ein Rettungswagen ist auch da. Weitere Fahrzeuge sind unterwegs. Einige Passanten bleiben stehen, beobachten mit besorgten Blicken die Szene. Beatrice bespricht sich kurz mit 2 Kollegen.
Wir gehen einmal kurz zu zweit runter oder mit Pauli zusammen.
Nimm die Truppen auf jeden Fall mit Vorsicht selber.
Das wurde nur von euch gebaut, da ganz normal.
Über ihrer Schutzkleidung trägt sie eine weiße Weste. Darauf steht Einsatzleiterin. Dann gehen wir nach unten in den U-Bahnhof. Im Zwischengeschoss breitet sich Rauch aus. Der quillt hinter einer Plane hervor. Beatrice nickt einem ihrer Kollegen zu.
Mach doch mal auf. Sieht aber nicht gut aus.
Der reißt die Plane auf Kopfhöhe von einem Bauzaun. Beatrice beugt sich nach vorn, schaut durch den Spalt. Ich linse auch durch. Hinter der Plane befindet sich ein weiter Bereich, eine ehemalige Treppe. Funken sprühen. Schweißarbeiten an Stahlträgern. Mitten im Qualm steht ein Arbeiter. Das beruhigt sie. Sie wendet sich an ihren Kollegen und deutet in den dichten Qualm, der nach Metall und Schweißdämpfen riecht. Nicht nach Feuer. Ihr Kollege soll einen Ansprechpartner erfragen.
Hol mal da rein, hier der Verantwortliche.
Wo ist denn der Verantwortliche?
Ja, so, Kummer, Sie. So, heute, gerade.
Ja, ja, Problem.
Guck mal, alles habe ich gemacht und heute ist es mit Klebeband, mit Folie.
Nimm mal noch eine Folie.
Noch
eine von innen.
komplett dicht machen.
Kein Problem.
Während ich noch sortiere, was hier eigentlich passiert, spricht Beatrice schon mit ihrem Team und zwei Polizistinnen.
Also unten ist nur leicht verraucht, im oberen Bereich ist
hier. Also meine Idee ist jetzt gerade, sie dazu zu bewegen, das hier alles irgendwie so abzukleben, dass es nicht mehr hier reinzieht. Und dann kann sein, dass bei euch nochmal jemand anruft, dann gibt es aber bei euch weiter, dass das noch was Altes ist.
Keine 3 Minuten nach der Ankunft hat sie entschieden, wie es weitergeht. Einer der Kollegen soll überprüfen, ob im Untergeschoss auf dem Bahnsteig alles in Ordnung ist. Die Polizei zieht sich zurück. Fehlalarm. Nur Rauch und kein Brand.
Lage hat sich nicht bestätigt. Alle in Bereitstellung stehenden Einsatzkräfte sind wieder einsatzbereit. Danke euch. Dann sind wir weg.
Alles klar.
Tschüssi.
Ciao.
Ja, sag mal. Ja, soweit ich verstanden habe, sei man Rauchbildung durch Bauarbeiten letztendlich und Feuerwehren nicht gedicht.
Wenig später sind wir wieder auf der Wache in einem Besprechungsraum. Beatrice sitzt mir gegenüber an einem Tisch. Die 40-Jährige wurde für ihre Arbeit bei der Feuerwehr 2025 mit dem Berliner Frauenpreis ausgezeichnet. Ihr Weg dorthin war kein gerader.
Um mal ganz tief in der Kiste zu kramen, ganz früher war ich mal auf einem kleinen Dorf in einer freiwilligen Feuerwehr, das ist dann der Jugendfeuerwehr. Da war ich halt 16 Jahre alt, da bin ich die ersten Einsätze gefahren. Da war es halt Hobby.
Ein Hobby, aus dem mehr werden soll.
So kam dann später der Wunsch, so während ich Abitur gemacht habe, irgendwie so in den Feuerwehr-Rettungsdienstbereich reinzukommen, weil Medizin fand ich auch interessant. Und dann habe ich nach dem Abitur eine Ausbildung zur Rettungsassistentin gemacht.
Eine Anschlussanstellung bekommt sie allerdings nicht. Damals gibt es zu viele BewerberInnen für wenige Stellen.
So dass ich dann zur Bundeswehr gegangen bin. Dann war ich Zeitsoldatin, habe mich erstmal für 8 Jahre verpflichtet. Dann war ich eher im Bereich Lagerlogistik tätig. Das hat mir jetzt inhaltlich, fachlich nicht so gelegen. Und so dass ich mich dann da auch wieder für entschieden habe, dass ich das vielleicht nochmal ändern sollte, weil ich schon der Meinung bin, das, was ich mache, sollte mir Spaß machen. So bin ich dann zur Berliner Feuerwehr gekommen, weil dann habe ich da einen Job gefunden als Rettungsassistentin. Ja.
Ein neuer Alltag beginnt. Beatrice arbeitet mehrere Jahre im Rettungsdienst, aber sie merkt schnell, auch das reicht ihr nicht.
Also ich hatte für mich ja sowieso schon den Plan, in den gehobenen Dienst dann einzusteigen, weil ich ja wusste, auf Dauer wird diese Rettungsdienstsache für mich körperlich auch nichts oder wo ich dann auch sage, ich möchte auch für den Kopf mal was anderes machen.
Neben ihrer Arbeit bei der Berliner Feuerwehr beginnt Beatrice ein Studium. Emergency Practitioner. Ein Studium rund um Notfallmedizin und Einsatzversorgung. 3 Jahre lang organisiert sie Schichtdienst, Vorlesungen, Lernen und Urlaub parallel. Dann wird sie befördert. Das akzeptieren allerdings nicht alle.
Ich erinnere mich, die ersten Schritte sozusagen im gehobenen Dienst als Führungskraft. Da gab es halt wirklich auch Kollegen auf der gleichen Führungsebene von anderen Wachen oder Wachabteilungen. Die haben grundsätzlich nicht mit mir gesprochen.
Es ist Mittagszeit. In der Küche steht ein Blech auf dem Herd. Buletten und Kartoffeln.
Okay. Oh nein.
Hier wird immer selbst gekocht. Einige der Feuerwehrmänner waren früher Köche. Der Essensraum ist leer.
Ich nehme mir eine Bulette noch, okay?
Entweder haben alle schon gegessen oder sie sind unterwegs. Beatrice hat sich gerade Essen auf den Teller getan. Dann der Alarm.
Alarm, technische Hilfeleistung 2, WR 1, plus Rot.
Die Kürzel bedeuten Wasserrettung, Rüstwagen und Einsatzleitwagen. Sie stellt den Teller ab. Während ich noch meine Jacke anziehe, steht Beatrice schon in ihrer Schutzkleidung bereit. Das Essen bleibt stehen, wird kalt.
Ich habe die Wasserschutzpolizei angerufen, weil sie Öl auf dem Wasser. Das müssen wir angucken. Entschwecken wir irgendwas und dann.
Und wir, das bist du.
Hier bin ich. Sag mal, wir, weil ich so gewohnt bin, auch von früher, so, als, weil wir immer als Trupp arbeiten.
Aber sie entscheidet allein. Ihre Position ist einsam. Zumindest, wenn es um Entscheidungen geht. Als C-Dienst ist sie die Einsatzleiterin vor Ort. Sie koordiniert alle Kräfte, die zusammenkommen.
Die Feuerwehr ist teamorientiert. Wir helfen uns immer gegenseitig, aber zum Beispiel als Einsatzleiter geht man alleine los. Das ist so das erste Mal, wo man so merkt, jetzt bin ich wirklich alleine. Was ich am Anfang ein bisschen komisch fand, weil dann ist ja keiner da, falls mir was passiert. Also hoffe ich, dass sie irgendwann nach mir suchen. Erstmal bin ich alleine und das kannte ich früher auch nicht, weil man immer truppweise unterwegs war.
Andi sitzt schon im Einsatzleitfahrzeug. Er startet den Motor. Beatrice und ich steigen ein. Vor der ersten Kreuzung schaltet Andi das Blaulicht ein. Kurz darauf biegen wir in einen schmalen Fahrradweg ein und fahren bis zum Eingang eines Segelvereins direkt an der Havel. In der Ferne Sirenen. Größere Fahrzeuge, die einen anderen Weg nehmen müssen. Beatrice steigt aus. Ich folge ihr. Der Boden ist matschig. Richtiges Januarwetter. Auf einem schmalen Holzsteg stehen vier Männer. Sie schauen erwartungsvoll zu uns rüber.
Ihr seid nur die Frage, hier musst du aufpassen, ne? Wegen
Eis. Die Havel ist zugefroren. Unter dem Eis liegt ein Motorboot versunken in Schräglage. Es sieht bizarr aus. Auf der Eisoberfläche sammelt sich Schmelzwasser. Darauf zeichnet sich ein dünner Ölfilm ab. Gelblich-grau.
Da war es noch ein bisschen mehr verfroren. Der war die 32er Dame, die auch Ölwerte.
Ich denke, jetzt muss schnell gehandelt werden. Beatrice ist anderer Meinung.
Wir müssen es halt abklären lassen von euch.
Es ist Quatsch, wenn wir jetzt anfangen, was zu machen. Weil bis dahin sind die da, dann können die sich auch selber kümmern. Weil so viel
das Boot der Feuerwehr kommt nicht an die Gefahrenstelle ran, da die Wasserfläche teilweise zentimeterdick zugefroren ist. Wegen der Eisschicht kann das Öl aber auch nicht absinken. Bei dieser Lage wäre es für die Einsatzkräfte zu gefährlich, eine Ölsperre auf der Wasseroberfläche auszulegen.
Das bleibt ja erstmal hier.
Also. Und Beatrice entscheidet, nichts tun.
Löschboot 32 von.
Der Hafenmeister und der Bootseigner sollen sich darum kümmern, das Öl zeitnah abzusaugen, bevor das Eis schmilzt.
Danke euch für die Bereitstellung erstmal. Ihr könnt euch dann wieder auf den Heimweg zur Wache machen. Ihr seid dann nicht erforderlich.
Alles klar, verstanden. Danke.
Die Einsatzkräfte ziehen sich zurück. Kurze Zeit später sitzt Beatrice wieder hinter ihrem Schreibtisch. In dem großzügigen Raum befinden sich zwei Arbeitsplätze. Sie teilt sich das Büro mit ihrem Stellvertreter. An der Tür hängt ein Foto im goldenen Rahmen. Beatrice, angelehnt an ein Einsatzfahrzeug, im weißen Hemd, vier Streifen auf den Schulterklappen, Krawatte, die Hände locker in den Hosentaschen. Darunter steht Wachleiterin des Jahres. Frauen sind bei der Feuerwehr immer noch die Ausnahme.
Also wir sind aktuell bei der Berufsfeuerwehr bei 4%. Ich war schon immer die Einzige.
Die einzige Frau auf der Wache, im Trupp, im Einsatz. Die Feuerwehr ist auf Männer ausgelegt. Das fängt bei ganz praktischen Dingen wie den Umkleiden an. Aus Platzgründen müssen sich bei der Feuerwehr alle in einem Raum umziehen. Das führt zu Problemen. Beatrice hört als Vorgesetzte Beschwerden von Frauen anderer Wachen, zum Beispiel, weil ein Kollege unter der Uniform keine Unterwäsche trägt. Aber auch andersherum gibt es Irritationen.
Es gibt auch Männer, die auch mal anrufen und sagen, du, wir haben hier zum Beispiel eine Kollegin und wir trauen uns nicht, das anzusprechen. Ja, die trägt einen Tanga und ich will zum Beispiel nicht, dass ich, wenn die sich umzieht, also entweder gucken sie alle drauf, weil sie es toll finden, oder also es gibt auch Männer, die sich dadurch einfach belästigt fühlen. Oder eben, wo gesagt wird, ah, nicht, dass mir das dann unterstellt wird, ich belästige sie, weil ich da hingucke. Also das ist ja manchmal wie ein Unfall.
Beatrice muss dann für alle eine Lösung finden. Auch wenn die einfachste Lösung getrennte Umkleiden wären. Ich kenne das Problem auch und ziehe mich meistens hinterm Auto um.
Das ist wie mit Damentoiletten oder sowas. Die waren früher nicht notwendig. Also gab es sie nicht.
Auf vielen Wachen gibt es inzwischen eine. Irgendwo.
Wenn ein Alarm kommt, ich muss jetzt auch nochmal pipi, warum soll ich jetzt ins Vierte laufen? Weil da ist die Damentoilette. Das ist jetzt Gegenstand der Diskussion heutzutage. Oder wo wir auch ein bisschen mehr auch den Finger in die Wunde legen können und da Druck machen können, sagen, das funktioniert so nicht. Da muss man sich natürlich Lösungen einfallen lassen, ob das eine Unisex-Toilette sein wird. Sowas diskutieren wir aktuell.
Die Feuerwehr verändert sich in kleinen Schritten. Als Beatrice 2010 anfängt, ist davon noch wenig zu spüren.
Bei mir war es zum Beispiel in der Grundausbildung, da hatten wir so eine Klasse von, damals waren wir 10 Leute. Ich war die einzige Frau, natürlich. Und ich war auch die einzige Frau, die einen Führerschein hatte, um LKWs zu fahren. Also die waren auf mich angewiesen, weil ich das Auto von A nach B oder das Löschfahrzeug über dieses Übungsgelände gefahren habe, also aus der Garage raus, dahin, wo wir üben, und dann nachmittags wieder zurück. Oder dann packe ich das Auto in die Garage ein und dann war keiner mehr da. Da habe ich gedacht, okay, alles klar. Ich lasse mir da in dem Punkt auch nicht auf der Nase rumtanzen, weil ich habe ja mehr Arbeit dann dadurch und sie machen La Paloma.
Beim nächsten Treffen hat sie alle zusammengerufen.
Einmal eine Ansage gemacht, dass das für mich so nicht funktioniert und dass das ja immer noch eine Zusammenarbeit ist und wir teilen uns das auf. Das heißt, ich fahre, dann könnt ihr auch gerne die Geräteräume kontrollieren und auf Vollständigkeit checken und dann schließen wir ab und wir machen alle zeitgleich Feierabend.
Danach hat dieser Arbeitsschritt besser geklappt, auch wenn es für die Kollegen ungewohnt war.
Wir sich daran gewöhnen mussten, dass halt nicht mehr ein großer Mann kommt, sondern eine kleine Frau.
Probleme gab es weiterhin. Zum Beispiel, wenn sie als Staffelführerin oder Einsatzleiterin bei Einsätzen mit Führungskräften anderer Einheiten zusammenarbeiten musste.
Auch wenn es quasi die Einsatztaktik vorgibt, dass wir uns abstimmen, wenn da zwei Fahrzeuge sind mit zwei Staffelführern, spricht man miteinander, sagt sich, okay, idealerweise, wir teilen uns auf, einer macht vorne, einer hinten, einer geht rein, einer geht runter. Da gab es Leute, die sind ausgestiegen, waren weg und haben auch nicht reagiert, wenn ich sie angesprochen habe.
Beatrice weiß, wie sie sich durchsetzen kann. Und klärt solche Unstimmigkeiten sofort.
Entschuldigung, klärt das bitte über mich, weil ich koordiniere das ja hier. Knirsch, knirsch, okay, dann wiederhole ich es jetzt nochmal für dich. Vielen Dank.
Solche Grenzüberschreitungen im Dienst erleben Feuerwehrfrauen regelmäßig. Als Führungskraft möchte Beatrice andere Frauen unterstützen.
Wir haben eine Fortbildung für Alltagssexismus oder gegen Alltagssexismus entwickelt. Als wir festgestellt haben, so immer mehr Beschwerden, wenn in der Notfallsanitäterausbildung ja tendenziell immer mehr Frauen kommen. Und da sind immer mehr Vorfälle uns bekannt geworden. Also das fängt an bei Sprüchen, ganz normal. Von wegen, ja, wenn du jetzt meinst, ja als Frau Fuß zu fassen, also die Frauen können das nicht. Also es ist einfach ein Männerberuf, Punkt. Ihr habt hier nichts zu suchen. So ganz platt, bis hin zu tätlichen Übergriffen, wo jetzt auch ein Kollege mal meint, einer Kollegin oder Auszubildenden im schlimmsten Fall den Hof machen zu müssen und dann auch teilweise sie zu küssen, ohne dass sie es will. Also wo dann auch Signale einfach nicht verstanden werden.
Für Beatrice gehört dieses Engagement für andere dazu. Sie weiß, wie wichtig Rückhalt ist und wie entscheidend Wegbegleiter sein können. Sie hatte diese Unterstützung auch.
Ganz alleine ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Du brauchst irgendwann einen Fürsprecher, der jetzt sagt, okay, unterstütze das, den Weg.
Bei einem Bewerbungsgespräch zu Beginn ihrer Laufbahn wird sie standardmäßig gefragt, was stellen Sie sich denn so vor? Was sind denn Ihre Ziele?
Wachleiterin wäre mal ganz cool irgendwie.
Dieses Ziel hat sie erreicht.
Unter 35 Wachleitern bin halt nur ich als Frau da, das sieht man. Also ich habe mich selber gewundert, dass ich es tatsächlich geschafft habe. Und ich bin auch schon stolz drauf. Es ist auch wirklich so.
Ich bin angeschnallt, danke.
Der nächste Einsatz. Der führt uns ins Krankenhaus Westend. Vor dem Eingang wartet ein Arzt. Beatrice informiert sich über die Lage.
Was sollen wir hier entscheiden?
Ja, wahrscheinlich, ob der Mittelbett transportiert werden kann, der Patient. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also wir haben einen 81 geborenen Patienten.
Ein Patient in Lebensgefahr, der in ein anderes Krankenhaus gebracht werden soll. Er wird mit einer ECMO verlegt, einer Maschine, die Herz und Lunge ersetzt.
Also du meinst den RTBS,
genau,
den ihr haben.
Genau, der S ist nicht da, sondern der I ist da. Aber der hat die gleiche Trage wie wir auch. Und das Problem
ist jetzt das Problem?
Der Patient muss mit dem ITW, einem Intensivtransportwagen, verlegt werden. Also einem speziell ausgestatteten Rettungswagen für schwerkranke Patienten. Der Arzt und Beatrice Wrenger verschwinden in der Intensivstation, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ich warte. Kurz darauf kommt sie zurück. Inzwischen sind auch zwei Polizeibeamte angekommen. Sie sollen den Transport des Patienten begleiten.
Hat er das schon mal gemacht?
Okay. Also es geht jetzt nicht darum, dass er irgendwie aggressiv ist. Das wurde uns ziemlich
nicht gesagt. Der ist in die Blut geatmet.
Okay.
Der ist nicht bei uns.
Ja, dann fahren wir vor, würde ich mal sagen, wahrscheinlich.
Genau.
In Schrittgeschwindigkeit also, und räumen frei.
Der Patient wird verlegt.
Sagen euch Bescheid, wenn Sie los wollen.
Okay. Für Beatrice ist der Einsatz damit vorbei. In ihrem Berufsalltag muss sie ständig schnelle Entscheidungen treffen. Dabei soll aber keine Hektik entstehen. Das ist herausfordernd und nicht immer ist sie rückblickend mit sich zufrieden.
Ist die Entscheidung an sich überhaupt richtig? Gäbe es noch Alternativen, die ich vielleicht in dem Moment gar nicht berücksichtigt habe? Habe ich einen Fehler gemacht? Und da zweifle ich natürlich. Da sitze ich natürlich auch abends mal auf der Couch und denke mir, war das so richtig? Ich bin mir da aber auch nicht zu schade, dann zu sagen, okay, die Entscheidung habe ich getroffen, mir ist jetzt was Besseres eingefallen, ich gehe nochmal hin oder kläre die Situation nochmal auf und schärfe das nochmal nach.
Beatrice hat sich vorgenommen, Fehler ihrerseits auch zuzugeben.
Viele sagen, zurückrudern ist ja irgendwie blöd, ein Zeichen von Schwäche oder so, Führungsschwäche. Finde ich aber gar nicht, ehrlich gesagt. Besser, als wenn ich irgendwas zusammenstammel und irgendeinen Mist erzähle und die Leute glauben einem und dann wundert man sich, wenn es schief geht.
Der Beruf verlangt ihr viel ab. Auch der Aufstieg kostet Kraft. Die Arbeitstage auf der Wache sind lang.
Man geht über seine persönlichen Grenzen mal hinaus, eine Zeit lang. Und die Quittung kriegst du ja im Endeffekt, aber du merkst ja auch, abends bist du so fertig. Das ist genauso anstrengend, ein Feuer zu löschen, wie als wenn ich manchmal hier so zwischen Terminen springe, mache und tue und ganz viele Sachen irgendwie koordinieren muss. Da bin ich abends auch fertig, so wie der, der ein Feuer gelöscht hat.
Beatrice brennt für ihren Job und stellt sich mit großer Hingabe den neuen Herausforderungen.
Meine Einstellung zu dem Beruf ist so, dass ich halt manchmal zwangsweise meine privaten Belange hinten anstelle. Obwohl es einem vielleicht nicht ganz so gut tut, damit man aber die Sache voranbringt. Das sehen andere wahrscheinlich anders. Die sagen, mein Privatleben geht immer vor. Das ist vielleicht auch bei mir besonders mit meiner Frau, weil die kennt das. Also wir tauschen uns da ja auch viel, viel aus und sie hat ja im Prinzip ähnliche Belastung.
Ihre Frau hat Beatrice bei der Feuerwehr kennengelernt. Zufällig, auf einer Wache am anderen Ende der Stadt, weil jemand krank wurde und sie einspringen musste.
Das war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe. Da haben wir uns aber nicht groß unterhalten. Und irgendwann ist es mal so gekommen, ein paar Wochen später, dass ich in der Tour auch Dienst hatte. Da habe ich es halt mal so erlebt. Da dachte ich so, okay, interessant. Ich habe ja ein kleines Zettelchen in den Spind geschmuggelt. Ja. Und so kam das dann. Und dann seitdem machen wir alles gemeinsam.
Inzwischen sind die beiden verheiratet. Für Beatrice kam nie in Frage, ihre Beziehung im Job zu verheimlichen.
Das war für mich gar kein Problem, weil ich schon von Anfang an, seitdem ich hier einen Fuß reingesetzt habe in diese Behörde, gesagt habe, ich bevorzuge Frauen.
Damit ist Beatrice auch Vorbild für andere, die mit ihrem Outing in der Feuerwehr zögern. Sie vertrauen sich ihr an.
Was ich dir gern sagen möchte, ist, ich bin schwul. Und? Was ändert es jetzt an deiner Arbeit oder... Achso, ist jetzt nicht schlimm? Nee, ist nicht schlimm.
Gerade schwule Männer haben Angst vor Ausgrenzung bei der Feuerwehr, erzählt Beatrice.
Weil das so eine Art Unbehagen bei vielen, vor allem früher, ausgelöst hat, die sagen, schwule Männer bei der Feuerwehr geht gar nicht. Bei Frauen ist es immer was anderes, weil das ist ja schön. Das kann man ja schön anschauen.
Diese Vorurteile will sie aus der Welt schaffen. Beatrice ist es wichtig, auf ihrer Wache für ein gutes Miteinander zu sorgen. Denn sie alle verbringen dort einen großen Teil ihres Lebens.
Es ist ja auch so ein Zusammenleben auf der Wache. Ist ja quasi wie ein kleines Zuhause. Im Endeffekt verbringen wir so viel Zeit hier auf der Wache, das ist wie zu Hause.
Der Tag mit Beatrice ist nun zu Ende. Heute Morgen war ich aufgeregt und gespannt. Was mir im Gedächtnis bleiben wird, bei einem Einsatz lasse ich meine Jacke oben liegen. Dann kommt der Alarm. Ich renne die Treppe hoch und wieder runter, dann sehe ich Beatrice ganz ruhig und nicht mahnend. Es kommt sofort bei mir an. Oben bleibt man, indem man die Ruhe bewahrt und sich nicht stressen lässt. Ich passe mein Tempo an. Der Frauenanteil bei der Berliner Feuerwehr steigt langsam. Der Berliner Frauenpreis hat Beatrice nicht nur in der Berliner Feuerwehr bekannt gemacht, auch ihr Netzwerk wächst. Mit Frauen aus traditionell männlich geprägten Berufen und Führungspositionen.
In unserem kleinen Universum ist es ein Stück Geschichte, genau.
Autorin dieser Folge bin ich, Martina Reuter. Die Regie hat Oliver Martin geführt. Produktion von Martin Selig und Uli Hieber. Die Redaktion hatte Kim Neubauer. Eine neue Folge von Deep Doku hört ihr in 2 Wochen. In der ARD Sounds App und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört doch unsere Deep-Doku-Folge über den Alltag in der Notrufzentrale der Berliner Feuerwehr. Die Folge verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp.
3 Folgen, eine Geschichte. Katharinas Geschichte. Der verbotene Vater.
Man konnte fragen, wen man wollte. Keiner hat ihn je gesehen. Keiner wusste, dass er existiert. Und bis zum Schluss, als ich dann auf der Suche war und wirklich jeden Stein umdreht habe und jeden noch lebenden Verwandten gelöchert habe, haben sie alle mir das gleiche Märchen weitererzählt wie früher.
Katharina ist über 80 Jahre alt. Ich bin mit ihr verwandt über einige Ecken. Und was sie beschreibt, das ist die Suche nach einem Phantom. Die Suche nach ihrem Vater. Aber es geht um mehr als ein Familiengeheimnis. Es ist auch ein wenig erzähltes Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte, das bis heute nachwirkt. Ich bin Ann Kleinknecht, Journalistin im BR, und ich erzähle euch Katharinas Geschichte. Durch Zufall gerate ich mitten rein in eine aufwühlende Zeitreise an den Bodensee, ins Dörfchen Immenstadt, kurz nach Kriegsende. Mitten rein in eine verbotene Liebesbeziehung zwischen einer deutschen und einem französischen Soldaten. Eine Verbindung mit schwerwiegenden Folgen für Katharina, denn sie ist eines von mindestens 400.000 Besatzungskindern, die damals in Deutschland gezeugt wurden. Kinder, die es weder von Besatzer noch von deutscher Seite aus hätte geben dürfen, die es aber trotzdem gab und über denen dann ein großes Tabu schwebte. Wie kann es sein, dass wir davon nichts wussten? Auch 80 Jahre später noch, frage ich mich und bitte Katharina, mir alles zu erzählen. Von ihrer Kindheit im Schatten des verbotenen Vaters, von ihrer lebenslangen Suche und, so viel darf ich verraten, Katharina wird am Ende all ihren Mut zusammennehmen und einer heißen Spur nach Frankreich folgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Der verbotene Vater. Ab 6. Mai bei Alles Geschichte, der History-Podcast in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.